Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast mit Moderator Kolja Unger und
Nino Bolling.
Ja, und es geht um Übergänge und Comics auf der Documenta unter anderem. Vor mir liegt der gerade erst erschienene Comic Abfackeln. Übrigens eine sehr schöne Ausgabe in Schwarz-Rot-Weiß auf mal glatten, mal rauen Seiten mit offenem Buchrücken. Ich habe den Comic gelesen als ein Zaudern vor einer Geschlechtsangleichung, aber auch als eine zart gezeichnete queere Liebesgeschichte. Er dreht sich um die Frage, muss man alles hinter sich abfackeln oder kann man auch etwas mitnehmen in das neue Leben nach der Transition? Die Geschichte der Protagonistin Inken bleibt die Antwort schuldig. Nino Bolling, was würden Sie sagen? Was kann man mitnehmen? Was muss man zurücklassen?
Das ist eine Frage, die jede und jeder für sich ganz anders beantworten wird. Weil es natürlich darauf ankommt, was die Ausgangslage, von wo fängt man an zu laufen. Und das natürlich irgendwie unklar ist oder sich als was darstellt, was man schwer einschätzen lässt, ist, glaube ich, eher das, was der Protagonistin im Buch Inken Sorge macht, als jetzt sozusagen ein konkretes, zum Beispiel transphobes Umfeld oder andere Dinge, ne, von denen sie sich unmittelbar bedroht fühlt.
Und die Transition, findet die erst nach der Handlung statt oder ist man gleich mittendrin?
Tja, also ich glaube, ich habe auch versucht mit dem Buch einen Begriff von Transition, der einen vorher und nachher hat, eigentlich überhaupt in Frage zu stellen. Mhm. Also so wie du das eingangs geschildert hast, würde ich das, glaube ich, nicht ausdrücken, dass das Buch einen davor beschreibt, sondern das, was Inken durchlebt, ist quasi auch schon Teil von Inkens Weg dazu, Geschlecht für sich neu zu definieren. Ob das jetzt in eine Transition im klassischen Sinne mündet oder nicht, oder ob es vielleicht eher darum geht, diesen Zustand des Hinterfragens anzuerkennen und darin auch erstmal zu verweilen, das bleibt, glaube ich, offen.
Abfackeln könnte man allerhöchstens als ein Davor bezeichnen, wenn es um die Ausstellung auf der Documenta 15 geht. Für die bildet nämlich der Comic den Ausgangspunkt. Die eröffnet diese Woche die Ausstellung. Wie ließ sich der Comic denn in den dreidimensionalen Ausstellungsraum übertragen?
Ja, das war natürlich eine Frage, die mich total umgetrieben hat, vor allen Dingen, als ich auf der Suche nach Räumen war. Wir waren vorigen Sommer hier mit vielen anderen Künstlern und Künstlerinnen und haben uns alle Räume angeschaut, die zur Verfügung standen. Und ich fand es total spannend, darüber nachzudenken, wie der jeweilige Kontext die Arbeit verändert. Also zeige ich das in einem Museum, zeige ich das in einem Offspace? Und der Raum, den ich jetzt gewählt habe, ist in der Hafenstraße 76. Das ist so ein größeres Industriegebäude im Osten von Kassel. Und meine Ausstellung ist im Erdgeschoss in einer kleineren Halle, die zwei Oberlichter hat, also zwei Chatdächer. Und in die ich mich einfach sofort total verliebt habe, als ich zum ersten Mal da reingelaufen bin. Hauptsächlich wegen dieses Lichts. Und das Licht spielt jetzt auch eine relativ große Rolle in dem, wie die Arbeit installiert ist.
Also hängen da einfach Zeichnungen dann an den Wänden oder wie kann ich mir die Ausstellung vorstellen?
Ich habe mich dagegen entschieden, Zeichnungen aus dem Buch oder Reproduktionen zu zeigen, sondern ich habe quasi eine neue Serie von Zeichnungen entwickelt, speziell für den Raum, die auf Seide gezeichnet sind mit Tusche. Mhm. Und die sind ziemlich groß, sind so 1,5 mal 1,5 Meter und hängen von einem Metallraster herunter, das von der Decke abgelassen ist und bilden quasi wie so eine Art, ja, ich will es nicht Labyrinth nennen, aber es bildet so kleine Wege und Räume, durch die man sich als Betrachter dann hindurch bewegen kann.
Folgt man dann einfach derst? Ist man wieder auf der Spur von Inken oder was passiert in der Ausstellung?
Ja, also das Buch ist auch in der Ausstellung anwesend. Es gibt dann so eine große, lange Bank oder Daybed, wo die Bücher liegen, die kann man da lesen. Und ich denke, die Verbindung stellt sich auf jeden Fall unmittelbar her, weil auf den Zeichnungen auch diese zwei Figuren zu sehen sind, die eben auch auf dem Buchcover drauf sind. Es gibt aber, ich glaube, vielleicht zwei oder drei Motive, die sozusagen unmittelbar auf einer Zeichnung aus dem Buch basieren und alle anderen Zeichnungen im Raum sind quasi alternative Varianten von Inkens und Lillys Geschichte. Also ich stelle mir das so vor wie so ein Spin-off von der Geschichte, weißt du? Also etwas, das auch zwischen ihnen hätte passieren können. Und die Erzählung in dem Buch hat ja auch relativ viel Luft. Also da sind ziemlich große zeitliche Zwischenräume zwischen den einzelnen Kapiteln. Mhm. Und ich arbeite ja immer viel mit Auslassungen, also sowohl auf der visuellen Ebene als auch narrativ. Und mir gefiel die Vorstellung, dass die Ausstellung quasi in diesen Lücken sitzt, eher als zu versuchen, das Buch nochmal sozusagen in einer Zusammenfassung in den Raum zu bringen, weil das auch eine Verdopplung wäre. Das Buch gibt es ja schon. Mhm. Und das Buch ist eben auch ein sehr spezifisches Objekt, du hast es eben schon erwähnt. Es hat diese zwei unterschiedlichen Papiere, es hat auch zwei unterschiedliche Qualitäten auf dem Cover. Es ist vorne glatt, hinten rau, es hat diesen offenen Rücken. Und diese Gestaltung ist verbunden mit dem Buch als Geschichte, ne? Ließ sich dann nicht so eins zu eins nochmal kopieren.
Ihre vorherigen Comics handelten vom NSU-Terror, von der Situation von Geflüchteten in Sachsen-Anhalt und in den derzeitigen Debatten um Transidentität ist auch Abfackeln durchaus als politischer Comic zu lesen. Aber ihm geht es nicht nur um die Inhalte, auch um die Produktionsbedingungen von Comics. Daher haben Sie angekündigt, eine Comic-Autorinnen-Gewerkschaft zu gründen. Wieso?
Ja, weil wir das dringend brauchen als Comiczeichner und Comiczeichnerinnen. Wir brauchen mehr Vernetzung, wir brauchen mehr Verbundenheit und wir brauchen auch ein Forum, mit dem wir unsere politischen Interessen nach außen bringen können.
Liegt es daran, dass die Arbeitsbedingungen für Comicautoren so schlecht sind?
Ja, die Arbeitsbedingungen für Comiczeichnerinnen sind aus mehreren verschiedenen Gründen ziemlich schlecht.
Haben Sie da ein Beispiel für?
Wir arbeiten ja als Comiczeichner und Comiczeichnerinnen in ziemlich verschiedenen Kontexten. Das macht erstmal unser Arbeitsumfeld recht komplex. Also viele Leute machen kommerzielle Illustrationen, um Geld zu verdienen. Gleichzeitig sind wir auch Autoren. Wir bewerben uns auf Literatur- und Kunstförderung. Und da stoßen wir schon auf das erste Problem, weil es sehr wenig spezialisierte Förderungen für Comiczeichner gibt. Bei den Literatur- und Kunstfördertöpfen ist es immer sehr stark personenabhängig, wer in den Jurys sitzt, ob Comics überhaupt zugelassen werden oder nicht. Und ob sie quasi still und heimlich disqualifiziert werden oder auch offiziell disqualifiziert werden. Und in der Zusammenarbeit mit Redaktionen ist es oft so, dass Comics zum Beispiel in Anlehnung an Illustrationen entlohnt werden, während der Arbeitsaufwand für einen Comic einfach ein ganz anderer ist als für eine Illustration. Und ja, also insgesamt fehlt einfach Wissen über unsere Arbeit, woraus die eigentlich besteht, was dazugehört, was wir dafür brauchen. Dadurch, dass wir untereinander sozusagen kein uns vernetzendes Organ haben, gibt es auch nicht sowas wie eine gemeinsame Preispolitik.
Und wie müsste so ein vernetzendes Organ aussehen? Ist es ähnlich wie so eine klassische Verdi-Gruppe, Mediengruppe? Oder inwiefern unterscheidet sich die Comic-Gewerkschaft davon?
Ja, also die Comic-Gewerkschaft hat auf jeden Fall und soll auch einen selbstorganisierten Aspekt behalten. Also wir wollen keine zentrale Organisation haben, sondern wir wollen uns einerseits in thematischen Arbeitsgruppen, andererseits in Ortsgruppen zusammenschließen. Und ein föderales Organisationsprinzip nutzen. Also wie viele Comiczeichner und Comiczeichnerinnen es gibt, zum Beispiel, ist eine Frage, die ich dir auch nicht beantworten kann. Und wie groß diese Gewerkschaft einmal werden wird oder kann. Und deswegen ist unser erstes konkretes Projekt eine Studie, die wir gerade entwickeln, um einfach mal quantitative Informationen zu haben darüber, wie viele Zeichner es gibt, wie viel wir verdienen, in welchen Feldern die Leute ihr Geld verdienen, was die größten Probleme sind, wie viel Platz wir alle brauchen, wie Arbeitsmarktdiskriminierung und Visa zusammenhängen und genau andere Fragen, die uns alle betreffen und über die wir uns natürlich in unserem Kreis von 15 bis 20 Organisatorinnen austauschen, aber über private Informationen hinaus eigentlich keinen Zugang zu Informationen gibt.
Der Comic Abfackeln, die Ausstellung, einen Workshop, den Sie auf der Dokumente auch geben und die Gewerkschaft, alles unterschiedliche Projekte oder zurren Sie bewusst und mit einem Konzept auf der Dokumenta diese Fäden zusammen?
Ja, also eines der kuratorischen Konzepte der Dokumenta ist es ja, in schon bestehende Strukturen zu investieren und in Strukturen, die auch nach der Dokumenta weiterleben. Und ich habe quasi die Dinge, die ich sowieso gemacht habe oder die ich sowieso mache und verfolge mit meinen Freunden und Freundinnen und meinen Kollegen in diesen Rahmen der Dokumenta reingeholt. Und für mich sind die natürlich alles schon durch eine innere Logik verbunden, aber nach außen lässt sich manchmal schwer kommunizieren, warum das alles so viel ist. Aber ja, bleibt gespannt.
Abfackeln ist in der Edition Moderne in Kooperation mit Colorama erschienen. 156 Seiten kosten 24 Euro. Nino Bullings Ausstellung auf der Dokumenta 15 in der Hafenstraße 76 eröffnet diese Woche in Kassel. Weitere Folgen des Corso-Podcasts finden Sie unter anderem in der kostenfreien DLF-Audiothek-App. Kolja Unger und
Nino Bulling.
Wir sagen Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.